Hallo und herzlich willkommen zu Das gesunde Tier, dem Podcast für die ganzheitliche Tiergesundheit. Wir sprechen heute über ein etwas, selteneres Thema, würde ich sagen. Und zwar möchten wir heute über die Milz sprechen. Wir haben uns nämlich gerade überlegt, über was wir eigentlich reden könnten. Und da hast du, Papa, ja gesagt, dass so viele Milztumore in der Praxis auftauchen oder auch, sage ich, Milzprobleme. Und ihr wohl heute Morgen in der Praxis noch so einen spannenden Fall hattet. Und da haben wir uns gedacht, sprechen wir heute mal über die Milz.
Die Milz. Ein Organ, was wir meistens gar nicht verstehen. Steht sogar im Internet, wenn die Milz raus muss, ist gar nicht so schlimm. Weil die Leber übernimmt dann die Aufgaben der Milz und man kann auch gut ohne Milz leben. Bedeutet, wenn wir über die Milz nachdenken, fragen wir uns erstmal, wozu ist sie überhaupt da? Verstehen gar nicht, wie die gebaut ist, welche Aufgaben die Milz hat. Und zweitens, dann machen wir uns eigentlich nicht so Sorgen, wenn da ein Tumor, eine tumoröse Entwicklung in der Milz ist, dann wird sie halt rausoperiert, wenn man es früh genug erkennt. Oft erkennt man es ja gar nicht früh genug, weil die Milz keine Schmerzen hat. Ja? Bedeutet, wenn sich da ein Milztumor entwickelt, tut das dem Hund oft gar nicht weh. Mhm. Es sei denn, die Milz ist so riesengroß, dass sie Kompression ausübt, dass also der Magen zum Beispiel zusammengedrückt wird. Natürlich gibt es schon Erscheinungen, wo man das feststellen kann. Aber häufig passiert es, dass wir Nachricht bekommen, ein Hund, der eine Woche vorher noch als gesund erschien, dann an einem aufgeplatzten Milztumor gelitten hat und dann oft auch eingeschläfert werden musste oder operiert werden musste. Da ist immer dann zu hinterfragen, was hat die Milz vorher getan, wozu war die überhaupt da und war das wirklich alles, was wir für den Hund tun konnten, wenn er auch erfolgreich operiert werden konnte.
Wofür ist die Milz eigentlich da? Ich weiß das auch gar nicht so genau. Ich habe mal in deinem Buch gelesen, dass die Milz irgendwie die kleine Schwester von der Leber ist oder sowas. Oder die Großmutter von der Leber.
Ja, Wolf. Und die sieben Geißlein ungefähr.
Ja. Ja, Das sind schon
Reinigungsorgane, ne, wie wir ja verstehen, so ein bisschen Entgiftung und so weiter. Die Milz ist noch, die hat ganz viele Funktionen. Erstmal müssen wir fragen, warum wird so viel über die Milz geredet? Es wissen ja unheimlich viele Leute darüber Bescheid. Ne? Aber niemand oder wenige Leute fragen eigentlich, was die tut und wie die ausgebildet wird, wie die da auch im Bauch darum liegt oder wie die angebunden ist und auch welche langsam oder langfristigen Entwicklungen finden überhaupt statt. Dass eine Milz überhaupt krank werden kann, dürfte ja gar nicht passieren. Na? Und dass da sogar ein Tumor sich entwickeln kann. Na? Weil diese Frage, wenn wir ein bisschen nachdenken, welche Aufgaben die Milz hat, die ist ja teilweise in Milz, ein Blutspeicher, aber hauptsächlich ist es ein Immunorgan. Das heißt Trainingsstätte und Speicherort der Lymphozyten. Also ein ganz wichtiges Immunorgan. Wie kann es denn sein? Also das ist ungefähr wie die Zentrale, die Kommandozentrale vom FBI. Wie kann es denn sein, dass genau die Kommandozentrale plötzlich zu Verbrechern wird? Hm. Ja? Wie kann es sein, dass das Organ, was eigentlich für übergeordnete Immunfunktion zuständig ist, da tatsächlich auch noch ein Tumor, also auch für Abwehr von Krebszellen, ja, dass dort tatsächlich auch ein Tumor sich entwickelt? Wie geht denn das? Ist ja alles Quatsch. Dürfte gar nicht sein. Da müssen wir ein bisschen nachdenken. Da kommen wir jetzt zu deiner These oder Feststellung, dass die Milz was mit der Leber zu tun hat. Ne? Weil die Leber entwickelt sich embryonal im frühen Stadium eben aus dem Zwerchfell und die Milz aus dem Gegröße. Und das ist schon mal das ganz große Wunder. Solche wichtigen Organe entstehen einfach aus Fasziengebilde, ne? Aus Gegröße, aus Bindegewebe und Fasern, wo eigentlich nur die Organe mit aufgehängt werden, da entwickeln sich plötzlich solche Gebilde, die dann nachher solche übergeordneten und vielfältigen Funktionen ausüben. Da fangen wir schon mal an. Okay, es kommt also aus dem Bauch, aus den Verdauungsorganen auch. Dann aber Wann geschieht die Ausbildung? Und da ist eben Milz und Leber ziemlich verwandt. Ne? Blutbildung, Blutspeicherung und Blutreinigung. Mhm. Und auch Immunfunktion. Da kommt jetzt natürlich dann die Frage nach den Aufgaben der Milz. Nein, erstmal fragen wir uns, wie ist die überhaupt da lokalisiert? Weil wir wissen ja inzwischen, wenn wir beim Tierarzt waren oder mal Bilder angeschaut haben, dass die Milz eigentlich nur an Bändern, die ist gar nicht festgemacht. Die liegt also im Organbereich vom Magen, vom Zwerchfell, also Milz, Magen, auch Beispeicheldrüse, Zwerchfell, oben drüber ist das Gegröße, also die Aufhängung und dann eben die Rückenfasse, das ist alles ein Komplex. Aber die Milz ist nicht fixiert, sondern sie hängt frei zwischen diesen Organen mit flexiblen Bändern verbunden. Mhm. Das zeigt schon mal, dass die mit allen Organen kommuniziert, übrigens auch mit dem Darm. Der Bauchspeicheldrüsengang, der eng mit der Milzfunktion verbunden ist, hat denselben Ausführungsgang in den Darm wie die Galle. Also da kommt eine Funktionskombination zustande, ne, wenn wir uns das vorstellen. Also erstmal Bau, zweitens mal ist die Milz ganz weiches Organ, das flexibel ist, was sich verformen kann. Was sich immer an die Funktion des Magens anschmiegt. Das heißt, wenn der Magen gefüllt ist, verändert, hat die Milz vollkommen andere Lage und auch Größe, als wenn der Magen leer ist. Mhm. Ja? Das heißt, es reagiert miteinander verbunden. So, dann ist die Milz aber aufgebaut wie so ein Schwamm. Also ganz komisch, wie das überhaupt funktionieren kann. Das heißt, da sind hauptsächlich Blutgefäße, Milzpulper nennt man das, die rote Milzpulper, das sind einfach Speicherort von den Blutzellen und von den Lymphozyten, Immunzellen und so weiter. Ein riesen Speicherschwamm. Und der ist gehalten von fibrös, also vom bindegewebsartigen Gewebe, was die Kapsel bildet und dann eben auch Fasern, aber wenige eigentlich, dass der Schwamm nur in Teile, einzelne Teile, wie so ein Klärbecken ist das gebaut, ne? Wo das, wie so ein Schwamm, wer einen Keulteich hat, ne? Da kommen die Schwammfilter oder ein Fischteich, da kommen dann die in den Filter, die Schwämme, wo eben das Wasser eben gereinigt wird. Und so ist ungefähr die Milz auch zu verstehen. Und da drin sind dann noch die weiße Milzpulver, das sind eben die Bildungs- und die Speicherorte der Lymphozyten. Aber die sind nicht getrennt davon, sondern es ist eine ganz enge Funktionseinheit der roten, eben der Blutpulver und der weißen Immunpulver. Bedeutet, da darf nichts reinkommen, was irgendwie Ablagerungen erzeugt, ne? Was da den Sauerstoff wegzehrt. Und auf der anderen Seite so kleine Mikroinfarkte oder Blutdurchblutungsstörungen hervorruft. So empfindlich ist das Organ. So aktiv ist es, aber wenn es gestört wird, wenn das Blut verschmutzt ist, und das entsteht eben hauptsächlich dadurch, dass der Magen nicht richtig funktioniert. Ja, die Bewegungsfähigkeit des Magens ist bei ganz vielen Hunden durch den Mittelblock, den wir so oft beschrieben haben, nicht ganz so ordentlich. Dadurch wird die Eiweißverdauung im Magen nicht hundertprozentig gemacht und dadurch kommen auch wiederum Stoffe erstens mal in den Darm, die da nicht reingehören. Das gibt eben zusätzliche Darmbeschwerden und aber auch Blutverschmutzung.
Aber du schweifst vom Thema ab, weil du wolltest eigentlich beantworten, was die Aufgaben von der Milz sind.
Ja, okay. Ja. Blutreinigung, Blutspeicherung und Immunorgan.
Okay.
Lymphozyten. Mhm. So, und da, es ist sehr gut, dass du mich auf die Disziplinierungspflicht hinweist, weil wir genau dann zum Punkt kommen, wann ist denn die Ausbildung dieser Lymphozyten, also dieser Immunfunktionen? Wann geht die Milz zur Schule?
In den ersten 3 Monaten, Lebensmonaten.
Richtig.
Ja, hab aufgepasst.
Ist tatsächlich, ja, fantastisch. Da weißt du schon mehr als viele Leute, die da oben in den Wolken der Bildung rumschwirren, dass eben die Hauptentwicklungszeit, das hat viel mit dem Thymus zu tun, von Milz, Lymphozyten und Thymus, ist eben im Maximum mit 8 Wochen. Na, da ist die Grundschule. Und die Grundschule der Ausbildung der Lymphozyten, die ist ungefähr mit 3 bis 4 Lebensmonaten, ist ja einfach geschlossen. Da ist die Schule zu, da ist die Grundschule, da müssen die nächste Stufe erklimmen. Mhm. Und das findet dann eben manchmal auch nicht statt, weil genau in dieser Phase die meisten Störeinflüsse auf den jungen Körper einbinden. Ja, das sind Segmente der Ernährung, aber auch der Medikation, starke Impfung und dies und jenes, was weiß ich, was da alles eine Wirkung erzielen kann, ohne dass man es eigentlich mitbekommt. Aber das Lymphsystem ist eben bisweilen dadurch schon in früher Jugend, sagen wir mal, beeinflusst worden. So, dass nachher dann die Frage, wenn jetzt ein Hund mit 5 Jahren einen Milztumor hat, nicht sein kann, wie kommt denn ein Milztumor dahin? Sondern die Frage muss sein, wie ist die Vorgeschichte? Mhm. Na, die Vorgeschichte kann durchaus in der Jugend passieren, die kann aber auch später passieren und die hat immer was mit der Leber, mit dem Zwerchfell, mit dem Magen, mit dem gesamten Bindegewebe, mit den Faszien, Hormonen. Der ganze Körper ist immer dran beteiligt. Das heißt, die Auskunft vom Internet, die ich manchmal auch gerade wieder gelesen habe, ja, das liegt dann vielleicht an den Genen oder Überzüchtung und dies und jenes, das ist wirklicher Unsinn. Oder beziehungsweise, sagen wir mal so, die führt uns nicht weiter. Mhm. Ne? Weil in den Genen ist kein Milztumor gespeichert, sondern maximal eine Anfälligkeit der Milz. Mhm. Aber immer noch gegenüber den Fehlern, die wir dem Hund zumuten kann oder den Belastungen.
Ist es nicht so, also ja, habe ich das richtig verstanden, dass Milzprobleme schon durch Toxinbelastungen entstehen? Also genau. wenn der Körper zu vielen Giftstoffen ausgesetzt ist, wahrscheinlich vor allen Dingen im Welpenalter, in den ersten 3 Lebensmonaten, aber natürlich auch im Laufe des Lebens danach. Ne?
Genau.
Okay, weil würdest du dann auch sagen, dass wir unsere Hunde heutzutage viel mehr entgiften müssen als noch vor 20, 30 Jahren? Also dass es einfach auch sehr viel mehr Giftstoffe gibt, jetzt nicht nur in der Ernährung, sondern halt auch in der Umwelt, im Wasser, in verschiedenen Faktoren, die auf den Hund dann eintreffen? Oder woran würdest du jetzt festmachen, dass es ja augenscheinlich wirklich mehr Milztumore gibt?
Meine größte Bitte wäre, dass wir einfach diese Frage uns häufiger stellen. Mhm. Ja, weil wenn mich jetzt Patientenbesitzer fragen, warum hat mein Hund jetzt einen Milztumor? Die Frage kommt oft, dann kann ich die nicht beantworten. Ich kann nur sagen, das sind Prozesse. Mhm. Angefangen hat der eventuell schon vor 2 Jahren. Der kommt nicht einfach so. Schau mal, lange, lange Vorgeschichten. Deswegen machen wir ja so viele Dunkelfeldmikroskopien, ne? Also Blutuntersuchung, weil man da schon die Vorstadien sieht. Man sieht die Art Blutverklumpung, Schlackenbelastung, Sauerstoffarmut, Vitaminmangel und so weiter. Das kann man schon oft bei Hunden, die haben vielleicht ganz normale Blutwerte, wenn sie 2 Jahre alt sind, haben aber im Dunkelfeld schon ganz krasse Anzeichen, dass da was mit dem Immunsystem nicht stimmt, dass das viel zu belastet ist. Frühstadien erkennen. Wenn wir uns Fragen stellen, suchen wir ja Antworten. Und die Antworten finden wir in der Vorgeschichte. Mhm. Und die ist immer mehrere Jahre lang. Ne? Jahrelange Stoffwechselbelastung, dies und jenes zu viel, will nicht immer die Medikamente nennen. Das kommen auch andere Dinge, die man gar nicht weiß, die über die Nahrung, auch übers Wasser, sogar jetzt zurzeit sehr viel über die Luft in den Körper einwirken und aufgenommen werden. Ne? Und dann ist immer die Frage, wie kann der Körper damit umgehen? Wie gesund ist der Rest des Körpers? Wenn sowas zum Beispiel, so eine giftige Schlacke, jetzt gerade aus der Luftverschmutzung, jetzt haben wir gerade Silvester hinter uns, frag nicht, was wir heute alles im Blut gesehen haben. Na, wie kann der Körper damit umgehen? Wenn aber überall Belastungen sind, Vitaminmangel, Sauerstoffmangel, das und jenes, der Magen funktioniert nicht richtig, der Hund kann munter rumlaufen, dann haben wir eventuell eine Idee, warum sich das angebahnt hat.
Ja.
Und was wir, wenn wir früh genug kritisch geschaut hätten, vielleicht schon mal mitbekommen hätten, dass der Rückenschmerzen hatte, ja, dass der komisch geatmet hat abends oder was weiß ich, so kleine Anzeichen, ne? Dass der Glanz in den Augen nicht mehr so war und so weiter und so weiter, dann würden wir uns eben mit dieser Frage, die uns immer quält, wären wir motiviert, immer wieder nachzuschauen, Moment, was war früher, was haben wir gemacht? Wie hat er reagiert drauf? Vielleicht war das nach einer Impfung 2 Wochen später, dass er irgendwie Schüttelfrost bekommen hat und. Dann eben dazu vom Verständnis kämen, was die Milz eigentlich macht. Die Chinesen wissen ja viel mehr drüber. Die sagen, die Milz ist die Mutter der inneren Organe.
Ach, ja? Die Mutter. Siehst du, ich habe ja eben gefragt, entweder die Großmutter oder die Schwester, aber sie ist ja die Mutter.
Ja, sie ist der Organhort von der Bauchspeicheldrüse. Und ich würde schon sagen, dass die Leber mehr der Bruder ist und die Milz mehr die Mutter. Okay. Ja, weil der Bruder, der erhitzt sich schon mal schnell, der macht schon mal viel Blödsinn, das sind ja die männlichen. Ja, die bilden schnell Hitze. Entzündungen, das ist die Leber, wenn sie überanstrengt ist. Mhm. Ne? Auch Faszienschwellungen bis ins Genick hinein. Aber die Milz, die ordnet so alle Funktionen.
Ja, ja.
Aber wenn die Milzfunktion zusammenbricht, dann ist halt alles am Ende. Das ist das Problem. Die macht immer fleißig ihre Aufgabe. Sie ordnet die Durchblutung, sie schützt die Blutgefäße. Sie transformiert den Schleim. Sie ordnet das Immunsystem. Sie dirigiert die Organe untereinander, ihre Tätigkeit. Die Milz hat unheimlich viele Funktionen. Mhm. Na? Aber wenn die Milz dauernd attackiert wird und die Helfer, nämlich die Leber, ja, oder der Leber, es müsste eigentlich der Leber heißen, die Milz und das Magen. Der Magen ist nicht feminin und ist auch nicht männlich. Der Magen ist einfach das. Es ist einfach das Zentralorgan, was die Verdauung erstmal verarbeitet. Das ist das Kraftwerk. Ne? Leber, ich sage jetzt immer der Leber, die Milz und das Magen. Und Darm, da können wir nur sagen die Därme, weil das sind ganz viele Anteile. Mhm. Und das ist so groß, bei Menschen ist das die Oberfläche der Darmschleimhaut so groß wie ein Fußballfeld. Muss man vorstellen.
Ne? Ja, aber über den Darm wird ja zumindest jetzt mal im letzten paar Jährchen zumindest auch mal gesprochen, so in manchen Gefilden der Medizin. Aber so über die Milz spricht da keine Sau. Ne? Es ist ein unterschätztes und nicht gewürdigtes Organ, können wir ja jetzt mal festhalten.
Das ist die Zentrale. Und wenn die Milz mit dem Magen, die Zentrale, nicht funktioniert, dann ist der Darm eben die arme Sau. Der Darm selber, wie soll denn der krank werden? Na, da muss schon heftig was drauf einwirken, auf so eine große Oberfläche mit Schleimhäuten, mit einem eigenen Nervensystem, mit unheimlich vielen Anteilen von Nahrungsverwertung, Eigenbildung von Abwehrstoffen und so weiter. Darm, aus meiner Sicht, kann der selber gar nicht krank werden. Mhm. Na, das geht eigentlich hauptsächlich, wenn eben die Mitte, also Magenmilz, haben wir jetzt oft genug gesagt, wenn das nicht richtig funktioniert, dann ist der Darm, die Därme, habe ich ja gesagt, sind einfach dauerhaft überlastet. Und dann kriegen die natürlich auch Funktionsstörungen. Und das geht halt schon voll ins Immunsystem. Mhm. Die ganzen Allergien und Pseudoallergien und Atopien und Juckreiz, wo man immer Medikamente gibt, die das irgendwie noch unterdrücken sollen. Aber die haben ja ihre Herkunft. Mhm. Ne? Und der Darm mit all seinen Instrumentarien müsste gesund sein können, wenn das vorher richtig funktioniert. Aber wenn die Zentrale stinkt, dann fault der Fisch sowieso. Oder wie hieß das? Keine Ahnung.
Ja.
Die Zentrale. Nee.
Was kann ich denn für meinen Hund tun, der jetzt noch keine Milzprobleme hat oder vielleicht auch schon Milzprobleme hat? Hm. Was kann ich denn für ihn unterstützend tun?
Also, da man das ja nicht explizit weiß, in welchem Zustand die Milz ist, würde ich immer eben auf möglichst Gesundheit oder Stärke vom Magen achten, von der Leber, von inneren Organen und dabei auch noch den Darm fördern. Weil wenn der Mitte nicht richtig funktioniert und Dreck kommt in den Darm, dann kann man das ja trotzdem im Darm auch noch zur Bindung bringen und den Darm in der Ausscheidung unterstützen. Mhm. Ja? Also, da sind wir wieder beim primitiven Thema. Nicht so viel Gift, viel Bewegung. Und wenn ich merke, dass die Rückenfaszie im Bereich des Zwerchfells, in der Mitte des Rückens irgendwie nur hyperreflexiv ist oder nicht richtig durchgängig, oder wenn der Hund sich, wenn ich da betatsche und der guckt sich um, was ist denn da los? Da mache ich sofort eine Massage, egal wie alt er ist. Das heißt, die Rückenfaszie, ihre Durchgängigkeit ist viel zu unterrepräsentiert in ihrer Bedeutung und viel zu leicht beeinflussbar durch unsere Maßnahmen. Bewegung sowieso. Ne, Bewegung bildet Muskeln. Muskeln braucht der Hund, damit seine Lymphgefäße überhaupt den ganzen Dreck rausbekommen.
Mm, gut, es gibt aber schon sehr gute Vitalstoffe, die man auch einsetzen kann, um die Milz zu unterstützen.
Ja.
Milzsupport ist ja zum Beispiel mal ein Beispiel. Und natürlich kann ich regelmäßig meinem Hund bei der Entgiftung helfen, indem ich regelmäßig eine Darmkur durchführe, nicht überfüttere, sehr hochwertig füttere und natürlich auch zum Beispiel Vitalstoffe einsetze, die bei der Entgiftung unterstützen, wie zum Beispiel Humi-Algo, Humi-Pur, Zeodyn und so weiter. Ne?
Ja, primär soll ich aber versuchen, nicht so viel Fehler zu machen. Mhm. Ne? Also nicht so viel Dinge, die ich mir so ausdenke. Also zum Beispiel Obst nebenbei oder dauernd nebenbei kleinere Mahlzeiten oder abendliche Fütterung. Manchen Leuten wird ja erzählt, die sollen, heute war ja noch einer da, der sollte jetzt um 23 Uhr nochmal füttern. Es wurde ihm gesagt, dass häufiger kleine Mahlzeiten viel besser sind. Und es ist genau umgekehrt. Der Fleischfresser hat einen Magen, der darauf angewiesen ist, maximal zweimal am Tag eben zu fressen. Und das muss am Tag um 17 Uhr oder 16 Uhr muss das abgeschlossen sein, die Verdauung.
Damit die Mitte auch mal zur Ruhe kommt.
Richtig. Ne? Mhm. Ja, die Mitte hat von Natur aus einen Wechsel, einen Rhythmus, der dauernd stattfindet. Dauernd ist das in Bewegung, aber auch früher programmiert wurde auf Sommer und Winter. Mhm. Winter heißt viel arbeiten, wenig zu fressen. Ja? Und Sommer heißt halt eventuell mehr Nahrung und dann auch große Mengen. Aber bedeutet, dass diese Wechsel immer noch da sein müssen. Bei Menschen gibt es das Intervallfasten. Das ist ganz wichtig. Im Mensch sagst du auch nicht, ist alle zwei Stunden eine kleine Mahlzeit. Das ist ein Problem, weil du jedes Mal, weil der Körper dadurch immer die gesamte Verdauungsmaschinerie, also Insulin, anschmeißen muss, dann hat er schnell Energie, aber nachher kommt das Loch. Und das ist beim Hund genauso. Das heißt, die Fütterungsstrategie, wann, wie viel wir füttern, nicht so viel, dafür aber hohe Qualität. Zwischendurch Magen-Darm-Reinigungskuren. Ne, das machen wir ja fast immer, eigentlich, dass wir immer noch was ein bisschen reintun, was den Darm auch gleichzeitig sauber macht, weil dieser Rhythmus ja auch, wenn wir jeden Tag füttern, der ist ja auch nicht so da. Das heißt, wir müssen jeden Tag noch ein bisschen mehr sauber machen.
Ja.
Ne, Darmkuren, dann natürlich spezielle Vitalstoffe. Ist mir recht, wenn du das Milk Support nennst, weil wir da ja genau für die Milzfunktion diese Substanzen auch zugetan haben, die hier eine Stoffwechselunterstützung dieses ganzen Organkomplexes, sagen wir mal, bringen können.
Hm. Woran erkenne ich denn, dass mein Hund Milzprobleme haben könnte?
Ja, du stellst kritische Fragen. Das ist sehr gute Frage. Dann gehen wir mal zurück auf, was die Milz macht. Ja, die Milz transformiert den Schleim. Wenn ein Hund Schleimbeimengung auf dem Kot hat, müssen wir schon mal gucken. Mhm. Ja, dann transformiert sie den Schleim nicht richtig. Der wird vom Körper im Dickdarm zu viel auf den Kot gebracht, weil eben der Kot auch aggressiv ist und Substanzen enthält, wogegen die Milz ihn über die Schleimhaut schützen muss. Mhm. Das ist also nichts Unanständiges, aber das zeigt uns schon, Moment, dieses System Schleimhaut-Milz ist schon mal nicht richtig in Ordnung.
Okay.
Ja? Mhm. Zweitens mal der Glanz der Augen. Da möchte ich immer wieder drauf zurückkommen. Du siehst dem Hund einfach an, und zwar nicht nur die Augen, das Charisma, die Klarheit, der Blick, das Licht, was da rauskommt, sondern auch die Umgebung. Ja? Wenn die Haare hier, wenn die Haarausfall haben, trockene Haare allein reicht schon. Oder so wie so ein Schatten auf der Augenumgebung. Dann kann man schon so sagen, Moment, jetzt schauen wir mal nach der Milz. Auch die wechselnde Kotstabilität, ne, kann häufig einfach mit der Überlastung der Milz, die immer auch mit der Leber und Magen, wie immer, auch zusammenhängen. Ja, dann wird der Kot mal breiig, mal hell, mal dunkel. Das heißt, das Signal, dass der Kot immer die gleiche Färbung hat und dass er auch gleichmäßig geformt ist. So, ich sage jetzt mal, optimal ist dreimal am Tag Kotmengen, aber nicht zu groß, aber dreimal am Tag ist schon okay. Der muss aber immer gleich aussehen, der muss fest sein. Das ist eigentlich unser Medizinjournal. Mhm. Ja? Also durchaus, das kann richtig abartig werden. Ich habe Leute, ja, manche Leute haben ja zigtausend Bilder von allen möglichen Freunden und so weiter. Und manche haben aber eine ganze Hunderte von Kotbildern. Jeden Tag ein Bild vom Kot. Das ist manchmal witzig, aber das ist entscheidend. Darüber kann ich Buch führen. So, wie sieht die Verdauung aus? Wie stabil ist das? Na? Dann aber auch, sagen wir mal.
Medizinisch gesehen ist ja.
Ja, lass mir noch kurz dazu sagen, auch der Magen gehört dazu, weil der Magen mit der Milz durch Bänder verbunden ist. Das heißt, wenn wir Magensymptome haben, also wie Schmatzen, wie Aufstoßen, wie Säureerbrechen, wie Husten, Säurehusten oder Unruhe, nächtliche Unruhe, dann müssen wir immer denken, Moment, die Milz ist mit dem Magen eng verbunden. Also das ist dann eben beides.
Okay.
Wenn wir den Magen aber schon wieder richtig hinhaben, dann haben wir auch schon wieder einen Nutzen für die Milz. Na? So, du wolltest noch, warte mal, vielleicht fällt mir noch was ein, Transformation des Schleimes.
Jetzt reicht's. Stopp. Das war genug.
Ja.
Jetzt möchte ich wissen, medizinisch gesehen, das ist jetzt eine dumme Frage, aber hat die Milz einen Blutwert oder was?
Ja. Ja und nein. Mhm. Na, wir haben ja die Amylase und die Lipase. Wir haben solche Milzmarker, sagen wir mal in der Form. Aber wir müssen immer sehen, dass es ein Komplex ist, wiederum, wie ich schon zitiert habe, aber auch mit der Bauchspeicheldrüse. Mhm. Das heißt, allein der Begriff, der hat keine Pankreatitis oder hat eine, das reicht nicht aus.
Mhm.
Ja, wir sollen uns das Blut angucken, wenn es schon da ist. Da sollen wir besonders die Eosinophilen, die Granulozyten, die Eosinophilen angucken, mhm. den Weißen, und die Monozyten.
Mhm.
Ja. Ich kriege ganz viele Blutmuster, da sind die verändert, da haben wir ganz viele Monozyten drin, aber es weiß dann niemand, wo man noch weiter wo man noch weiter gucken kann. Und dann letztendlich, wenn man was nicht erklären kann, ist ja schon wieder normal. Naja, sind die Monozyten zu hoch? Ja, was heißt denn?
Und dann schaut ihr euch wahrscheinlich auch das Organ an, oder? Kann man die Milz dann im
also
Ultraschall
anschauen?
Die Milz
kannst du natürlich röntgen, aber letztendlich auch befühlen.
Mhm.
Das ist ganz leicht. Wenn man hier sorgsam fühlt, dann kann man ein bisschen Zeit lassen und leicht fühlen ohne Druck. Dann kann man hier auch die Milz fühlen und die Milz ein bisschen hin und her bewegen, ob die motil ist, ob die Mobilität hat. Na,
okay.
Das kann man auch als Laie machen, wenn der Hund nicht gerade so ein Monster ist.
Mhm.
So in der Form. Dann die Rückenfaszie fühlen, wenn die Rückenfaszie schön glatt ist, nach hinten die Energie geht, keine Hyperreflexie, keine Stauung, da ist auch schon mal ein super Zeichen,
mhm.
weil die Aufhängung stimmt. Und dann natürlich Amylase, Lipase. Es kann aber auch ein Mangel sein, dass die zu wenig Amylase haben. Enzyme, die Milz macht ja immerhin auch mit der Verdauung. Das heißt, man muss immer die Interpretation von Blutwerten auch auf den Gesamtkörper wiederum beziehen. Amylase, Lipase, auch die Leberwerte.
Mhm.
Eventuell ist Amylase, Lipase zu tief. Es wird meistens nur bewertet, wenn es zu hoch ist. Aber oft ist es auch zu tief. Und dafür haben wir aber einen Leberwert am Kippen oder zwei.
Ja. Ja,
das heißt, immer so gesamt interpretieren, aber im weißen Blutbild, die roten Blutkörperchen, das darf nicht zu dick sein, das Blut. Also Hämatokrit nicht zu hoch. Und auf der anderen Seite eben Monozyten, Eosinophile, vielleicht auch noch die Basophilen angucken.
Und woran liegt das, dass der Milztumor so oft unentdeckt bleibt? Weil das ist ja wirklich häufig so, ne? Dass es dann eine sehr überraschende Diagnose ist.
Weil die Vorgänge versteckt sind. Bedeutet, du hast da wie so ein kleines Klärbecken. Oder wie kann man das nennen? Ja, so ein kleiner Klärschwamm. Wenn da die ersten Dreckbrocken hängen bleiben, siehst du das von außen nicht.
Mhm.
Im Gewebe selbst, da findet der Vorgang statt, den du von außen gar nicht betrachten kannst.
Mhm.
Müsst ihr Milch schon in Scheibchen schneiden. Ja? Wenn das aber zu lange währt, dann entstehen in dem Inneren der Milz Komplexe, wo die feinen Blutgefäße reißen, und wo so Infarkte stattfinden und da kommt dann kein Sauerstoff mehr hin.
Mhm, okay.
Ja? Und dann kann das so gammeln. Ja? Und dann meistens findet man dann eben im Ultraschall, man kann Ultraschall machen, das ist eigentlich noch das Beste jetzt bei der Milz, das Organ mal einfach anschauen, ist das schön homogen, sieht das ganz überall gleich aus, ist die Form okay, das kann man ganz schnell machen.
Die Größe.
Dann, ja, Größe auch. Hat man schon mal einen Hinweis, jawohl, da sind keine Verdachtsstellen. Aber wenn da so Auflösungen, also dunkle Stellen sind, heißt es nicht gleich, dass da ein Tumor ist.
Mhm.
Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Es kann theoretisch auch heißen, da ist ein Hämatom, also so ein kleiner Bluterguss oder sowas. Oder einfach nur Gewebsverdichtungen.
Und dann nicht leichtsinnig, ohne Zweitmeinung und wirklich Diagnose auch einfach die Milz rausnehmen lassen, oder? Das sollte man sich wahrscheinlich schon gut überlegen erstmal.
Ja, also erstmal vorschalten würde ich immer die Dunkelfeldmikroskopie.
Mhm.
Weil man da aus meiner Sicht und Erfahrung einfach das meiste sieht. Und da sehe ich die Vorgeschichte, und da sehe ich die Hintergründe und da sehe ich vor allen Dingen, was ich machen soll.
Mm.
Na, um die Milz zu reinigen und das Blut sauber zu halten und die Darmflora wieder in Ordnung zu bringen. Also die Dunkelfeldmikroskopie ist unschlagbar.
Mm.
Na, dann, wenn man aber den Verdacht hat, da ist jetzt ein Milztumor, dann kann ich das ja im Einzelfall auch nie ausschließen. Aber dann aufpassen mit den Worten.
Ja.
Wenn du dem Besitzer sagst, da könnte ein Milztumor sein. Die Besitzer, die ich erlebt habe, die haben meistens dann die Panik oder Angst und dann gucken im Inneren, und dann ist es der in deren Kopf schon, ist es der Milztumor.
Mhm.
Ja?
Das heißt wirklich eine fundierte Diagnose in solchen Fällen, also wird ja wirklich auch vielleicht nochmal eine Zweitmeinung, ist ja auch nochmal ganz gut, dass man einfach schon den Wert dieses Organs schätzt und auf jeden Fall nicht ohne Grund die Milz einfach rausnehmen lässt.
Nein, ne? Sorgsame Diagnostik. Mhm. Aufpassen bei Punktionen, weil das haben wir ja beschrieben, das ist ein ganz brüchiges, weiches Organ. Ne? Wenn wir jetzt da eine Nadel reinstechen, so kann auch einiges noch in Gang kommen, Blut und so. Also das heißt, es ist nicht so einfach, eine ganz korrekte Diagnose zu machen, aber man muss die Optionen abwägen.
Mhm.
Vielleicht auch erstmal das Blut reinigen und dann nachher kontrollieren, wie hat die Milz drauf reagiert. Na, wie ist der Stoffwechsel geworden? Hat die sich vergrößert oder nicht? Sind die Bezirke größer geworden? Immer dem Körper auch eine Chance geben, dass er ja was tun kann.
Ja.
Entschuldigung. Und dann eben aufpassen, sagen wir mal so, wenn es jetzt zur Operation kommt, wird ja oft auch meistens die ganze Milz rausgenommen. So, wenn man jetzt einen isolierten Milztumor hat, angenommen, da ist wirklich ein Tumor drauf. Warum sollte man nicht den Tumor entfernen? Weil das ist, die Milz ist auch wiederum auch in der Hinsicht ein tolles Organ. Wenn du jetzt, sagen wir mal, 3/4 der Milz entfernst, ne, das geht mit Laserchirurgie, geht schön sauber, dann kann man das vernähen, dann kann die normale Milz auch wieder voll die Funktion übernehmen, wie die Milz vorher gemacht hat.
Mhm.
Und das ist nicht so, wie es beschrieben wird, dass die Milz vollkommen wurscht ist. Ja, das bestreitet jeder, der das kennt, sondern man sollte auch dann nochmal sorgsam vorgehen, damit man den Körper nicht, dass man das Notwendige macht, ganz klar, aber auf der anderen Seite eben nicht zu viel noch mehr beschädigt, ohne die ganzen Hintergründe und Vorgeschichte auch zu beachten.
Mhm. Ja, das ist ja ein großes Diskussionsthema in der Medizin, da wollen wir uns mal nicht zu weit reinbegeben, weil da kann man, glaube ich, noch stundenlang drüber reden.
Ja, klar.
Aber noch eine abschließende Frage. Wenn der Hund jetzt keine Milz mehr hat, da wurden wir schon oft gefragt, soll man dann trotzdem Vitalstoffe geben, die die Milz unterstützen würden? Also der Hund hat aber keine Milz mehr.
Ja, natürlich, weil wir dann wieder auch an die Funktion der Milz appellieren. Und das ist eben das Lymphsystem.
Mhm.
Ja, die Milz ist das übergeordnete Lymphorgan, die Zentrale. Und ich muss alles tun, erst recht, um das Blut sauber zu halten, die Fließkraft zu verstärken. Das geht eben auch mit diesen Vitalstoffen. Und auf der anderen Seite den Sauerstoff dahin zu bringen, zu den ganzen Immunsystemen. Und letztendlich noch dem Immunsystem die Fähigkeit zu geben, die Funktion der Milz einfach noch insgesamt zu übernehmen.
Ja, okay.
Ja? Und zu mitzuhelfen, damit keine Metastasen oder neue Tumoren entstehen.
Mhm.
Das ist das Entscheidende. Allein nur die Operation halte ich wirklich nicht für ausreichend, sondern dann eben genau solche Wirkstoffe, die eben das Gesamtsystem gestärkt hätten, einsetzen, genau in dem Milz, weil da ein Ersatz geschaffen werden muss für die große Zentrale. Aber das sind überall noch Regionen, die diese Funktion machen können. Also angenommen, der Bürgermeister, den haben sie gekillt. So, dann müssen die ganzen Gemeindehelfer und so weiter, die müssen halt ran. Die waren vorher auch schon da, aber die waren nicht so aktiv, weil sich alle auf den Häuptling verlassen kann haben. Und dann müssen eben die kleinen Einheiten ran. Und die müssen aber erst recht unterstützt werden.
Okay.
Gut, also du appellierst jetzt an den Bürgermeister. Der soll ja möglichst bestehen bleiben. Darüber haben wir ja hauptsächlich diskutiert.
Ja, genau. Ich hoffe, alle sind mitgekommen in dieser Metapher, haben das verstanden. Aber ja, also die Antwort gefällt mir auf jeden Fall gut. Das heißt, wenn der Hund keine Milz mehr hat, kann ich Vitalstoffe und eine Ernährungsform anwenden, die die Funktionen der Milz sozusagen unterstützt, beziehungsweise diese vielleicht irgendwie ersetzen kann. Ne?
Ich kann zum Beispiel auch, wenn einer eine Milzoperation hat, kann ich im Dunkelfeld immer noch nachschauen. Ich kann ja das Blut anschauen. Das ist nicht durch die Operation verschlechtert, sondern es ist nur erklärbar, wenn diese lange Vorgeschichte gearbeitet hat.
Mhm.
Beschädigung vom Magen-Darm-System. So, dann kann ich nachschauen, Moment, was kann ich denn jetzt noch machen dafür?
Genau.
Das heißt, auch da kann man noch Diagnostik machen, ja, und untersuchen, auch Darmcheck. Man kann die Darmflora angucken. Mensch, vielleicht sind da noch irgendwelche Störherde, resistente Staphylokokken oder Clostridien und so weiter. Das muss ich auch wissen, kann ich auch beeinflussen.
Mhm.
Das heißt, auch im Nachgang kann ich noch sehr viel für den Patienten tun.
Okay, das ist schön. Das würde ich sagen, nehmen wir als Abschlusswort und knüpfen vielleicht irgendwann nochmal an das interessante Thema Milz an, aber schließen dann jetzt die Folge jetzt erstmal. Aber ihr könnt gerne eure Fragen hinterlassen, falls euer Hund eventuell Milzprobleme hat oder eine Vorgeschichte mit der Milz, dann stellt uns gerne eure Frage und dann beantworten wir die auf jeden Fall noch.
Soweit wir können.
Genau.
Super.
Okay.
Ja.
Vielen Dank.
Wiederhören.
Tschüssikowski.